Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Klima- und Energieprobleme, das ist schon eine Weile klar und wird eher mehr als weniger. Mit jedem Bericht, der sich zum Beispiel das Weltklima anschaut, hat man den Eindruck, die Zeit läuft in immer schnellerer Geschwindigkeit ab. Die Szenarien werden immer düsterer. Es ist nicht mehr 5 vor 12, sondern erst 3, dann 1, dann noch viel weniger vor 12. Es ist auf jeden Fall Zeit, die europäische Energieversorgung dem anzupassen. Und jetzt kommt ja, wissen Sie, ein anderer Grund hinzu. Europa will unabhängig werden von russischen Energieimporten. Es gibt ein Energiepaket der EU-Kommission, das das erreichen will, das uns dahin bringen soll. Caroline Born hat sich das für uns angeschaut.
Eine Folge des Kriegs in der Ukraine ist, dass die EU ihre Energieversorgung umkrempelt.
We must now reduce as soon as possible our dependency on Russian fossil fuels.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland so schnell wie möglich verringern. In einem ersten Schritt will die EU die Gasimporte bis Ende des Jahres um 2/3 senken. In den kommenden 5 Jahren will die EU komplett unabhängig von russischem Gas werden. Die Versorgungsquellen diversifizieren, auf erneuerbare Energien setzen und weniger Energie verbrauchen, so lautet der Fahrplan der EU-Kommission. Dafür soll das Energieeinsparziel erhöht werden, von 9% auf 13% bis 2030. Nach dem Willen der Kommission sollen die Mitgliedstaaten Energiesparkampagnen fahren.
Whether it's taking a bike rather than a car, whether it's turning down the heating a bit in your home, whether it's not engaging the air conditioning in summer.
Auf das Rad umsteigen, die Heizung runterstellen oder auf die Klimaanlage verzichten. Damit will der für Klimafragen zuständige Kommissar Frans Timmermans die Europäer dazu bringen, als Vorbereitung auf den Winter weniger Energie zu verbrauchen. Daneben soll der Anteil an sauberer Energie steigen, von 40% auf 45% bis Ende des Jahrzehnts. Eine Solardach-Initiative soll für eine Verdopplung der Photovoltaikanlagen bis 2025 sorgen. In den kommenden Jahren sollen zudem Solardächer auf Neubauten von öffentlichen und Industriegebäuden, später auch auf Wohnhäusern, verpflichtend werden. Für einen raschen Ausbau der Erneuerbaren braucht es laut Energiekommissarin Katri Simson schnellere Genehmigungsverfahren.
Whenever we talk about rapid deployment of renewables, there is an elephant in the room. Getting a permit.
Bis zu 6 Jahre dauert es für Solarprojekte, bei Windkraft sogar bis zu 9 Jahre. Kürzer und einfacher sollen die Prozesse werden. Die Mitgliedstaaten sollen Gebiete ausweisen, die sich gut für den Ausbau eignen. Hier soll die Genehmigung besonders schnell gehen. Daneben will die EU russisches Gas ersetzen, durch LNG-Lieferungen sowie durch Biomethan und erneuerbaren Wasserstoff. All das könnte künftig über eine gemeinsame Einkaufsplattform beschafft werden. Indem die EU gemeinsam verhandelt, will sie auch bessere Preise erzielen und damit etwas gegen die in Rekordhöhe gestiegenen Energiekosten tun. Für ihre Pläne will die EU bis zu 300 Milliarden Euro mobilisieren, die vor allem aus dem Wiederaufbaufonds kommen sollen oder durch Umschichtungen von anderen Mitteln. Gleichzeitig sollen durch die ausbleibenden Kohle-, Gas- und Ölimporte aus Russland rund 100 Milliarden gespart werden. Rund 2 Milliarden Euro sollen in die Ölinfrastruktur fließen. Sie werden in Brüssel als ein Versuch gesehen, unter anderem Ungarn zum Einlenken zu bewegen in der festgefahrenen Diskussion um ein Ölembargo im 6. Sanktionspaket. Mit zusätzlichen Pipelines könnte Ungarn Öl aus anderen Staaten beziehen. Die Grünen kritisieren, dass der Schwerpunkt der Kommissionspläne noch zu sehr auf fossilen Energien liegt, statt stärker auf erneuerbaren. Dies würde die Energieabhängigkeit nur verlagern, statt sie zu verringern. Ob die verschärften Zielmarken auch die Klimaschutzpläne der EU vorantreiben werden, kann Kommissar Timmermans noch nicht sagen. Durch den Verzicht auf Öl und Gas würden manche Staaten länger auf Kohle setzen, so Timmermans. Er geht zumindest nicht davon aus, dass die Emissionen insgesamt steigen.
Das Energiepaket der EU-Kommission. Ein bisschen Kritik seitens der Grünen tauchte da gerade schon dran auf. Wir wollen ein bisschen genauer schauen, inwiefern bringt uns das denn in Sachen Unabhängigkeit von russischer Energie voran oder auch nicht? Funktioniert das Ganze? Darüber und über den deutschen Anteil daran spreche ich mit Jacopo Pepe. Energiepolitik ist sein Thema bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Also richtige, wichtige Ziele und Ideen sind es vermutlich schon. Aber das, was da drin steckt, würden Sie sagen, das reicht in der Umsetzung? Also kommen wir mit diesem Paket schon voran oder fehlt da eigentlich noch der Schritt, jetzt diese konkrete Maßnahme und jene?
Also der Plan ist tatsächlich finde ich sehr ambitioniert und versucht eigentlich, was auch in Deutschland versucht werden muss, und zwar gleichzeitig an Tempo und Tiefe zu gewinnen. Und das nicht nur, um einfach unabhängig von Russland zu werden, obwohl das Hauptziel ist, aber natürlich auch, um die Dekarbonisierung mittel- bis langfristig auf Kurs zu bringen. Mhm. Ich glaube, es ergibt sich ein gemischtes Bild. Mhm. Es gibt zum Teil konkrete Vorgaben, wenn man zum Beispiel die Solarstrategie anschaut, da ist der Ausbau von Photovoltaikanlagen geplant, das eigentlich bis 2028 auf 300 Gigawatt verdoppelt werden muss. Also es sind schon konkrete Vorgaben drin. Es gibt aber bei Schlüsselthemen, finde ich, einige Widersprüche, die sichtbar werden. Wasserstoff, da wollen wir jetzt die Produktion auf 20 Billionen Kubikmeter statt vorher 6,5, glaube ich, als neues Ziel erreichen und zur Hälfte sogar importieren. Gleichzeitig aber in dem delegierten Rechtsakt stehen Auflagen drin, die natürlich sehr streng sind und dann könnten eigentlich eben diesen ambitionierten Zielen zuwiderlaufen. Mhm, Zweiter Punkt, Infrastruktur, also Ausbau der Strominfrastruktur angesichts des enormen Anstieges. Erzeugungskapazitäten sollen eigentlich fast verdreifacht werden bis 2030, sind 29 Milliarden Euro, erachte ich eigentlich für zu wenig. Und bei der Gasinfrastruktur ist auch noch die Frage, es fehlt in dem Plan die Kosten für die Anpassung der Infrastruktur für den Bau von neuen LNG-Terminals oder eben die Anpassung von den Gasleitungen auf Wasserstoff.
Also Sie haben gesagt, Tempo und Tiefe steckt da drin. Tiefe, habe ich jetzt gehört, bei dem, was Sie gesagt haben, ist da eben durch viele, viele ambitionierte Ziele und gute Pläne, aber eben, wie Sie sagen, auch Fragezeichen dran, was die Finanzierung zum Beispiel angeht. Das klingt für mich dann so, als wäre eben das Tempo, woran es dann wieder scheitert.
Das ist genau so. Ist auch ein Plan, der eigentlich so angelegt ist, dass sozusagen bis 2027 alles umsetzen soll und nicht mehr jetzt 2030. Aber trotzdem viel zu lange, wenn wir jetzt die Dringlichkeit der Lage uns anschauen, in der uns befinden. Wenn also das Hauptziel natürlich weg von russischen Energielieferungen ist.
Jetzt gibt es gerade heute auch einige Meldungen über die Pläne der EU, die Offshore-Kapazitäten stark zu erhöhen. Politikerinnen und Politiker treffen sich da auf so einem großen Nordseetreffen zum Thema Offshore. Da geht es darum, im Prinzip europäisch gemeinsam Projekte zu stemmen. Das klingt ja eigentlich super. Jetzt frage ich mich allerdings trotzdem, ob wir da nicht immer noch dieses alte Problem haben, dass wir jetzt im Fall Offshore zum Beispiel ganz viel Windenergie im Norden haben und es nicht in den Süden bekommen, weil wir im Leitungsausbau eben nicht hinterherkommen. Das heißt, muss Deutschland hier auch noch viel mehr tun, damit solche gemeinsamen Projekte erstmal Sinn ergeben?
Natürlich, ganz, ganz klar. Das ist mittelfristig, wenn wir jetzt mal von der Frage absehen, wo wir Gas in den nächsten Monaten herkriegen, das ist ganz klar eigentlich ein großes Problem, eigentlich ein Flaschenhals. Industrie ist im Süden. Wir haben aber in Bayern eben das Problem mit den Abstandsregeln. Wir müssen eigentlich Offshore-Windparken an der Nordsee ausbauen und aber dann Strom eigentlich in den Süden bringen. Und die Nord-Süd-Trassen hinken hinterher, also der Bau und der Fertigbau. Und das ist natürlich tatsächlich ein größeres, wenn nicht das größte infrastrukturelle Problem, das wir gerade haben.
Könnte da in irgendeiner Form, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen leicht, aber könnte da europäischer Druck helfen? Also, dass man eben nicht nur gemeinsame Projekte macht, wie diesen gemeinsamen Offshore-Plan zum Beispiel, sondern dass man sagt, ja, und wir haben dann irgendwie auch die Möglichkeit zu sagen, Land X baut jetzt Y, weil nur so funktioniert es.
Natürlich, da musste man eigentlich eine integrierte Infrastruktur und Beschaffungsplanung auf europäischer Ebene und wenn nicht, zumindest auf regionaler Ebene. Gerade in den Ländern des nördlichen Raumes könnte man eigentlich eine viel stärkere Kooperation eingehen für regionale Projekte. Das auf jeden Fall. Das sollte eigentlich nicht kleinteilig national erfolgen, weil die Energiewende kann nicht national erfolgen.
Jetzt konzentrieren wir uns viel auf den Ausbau, auf immer neue Ziele in Sachen Erneuerbare. Aber wir haben jetzt häufig das Wort Tempo schon gehabt. Wir wollen in dieser Unabhängigkeitsfrage auch schnell sein. Wäre da eigentlich noch viel mehr zu holen und vor allem schneller zu holen auf dem Bereich des Energiesparens?
Ich glaube, wir müssen ja unterscheiden. Natürlich, Energieeffizienz ist ein Teil von drei Säulen, also erneuerbare Energien Ausbau und Wasserstoffmarkt Hochlauf. Das ist aber die eine Seite, wenn es um Energieeffizienz in den Wärmesektor oder gerade bei dem Bausektor. Die andere Sache ist, ob wir eigentlich gezwungen sind, Energie zu sparen, weil eben uns kurzzeitig russisches Gas fehlt und wir keine Alternativen haben. Und da ist es so, dass uns eigentlich ein brutales Dilemma droht, wer priorisiert wird, Industrie oder privaten Verbraucher und Haushalten. Und das ist schon dann eine soziale Frage, die da entstehen kann. Also ich würde das trennen. Energieeffizienz als Maßnahme wichtig und richtig. Energieverbrauch mindern aus Not heraus erfordert eine politische Legitimierung, eine politische Debatte, auch Klarheit gegenüber der Bevölkerung, was für uns bedeuten würde.
Jacopo Pepe, er beschäftigt sich mit Energiepolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ihnen vielen Dank.